und sagt, so ist es. Und dann vielleicht guckt, wer kann mir denn was erzählen? Ich habe da so Erinnerungen, die sind oft so unorganisiert. Ich weiß, da ist das passiert, da ist jenes passiert. Ich weiß aber gar nicht mehr, wann das passiert. Und ganz viel kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dann bin ich irgendwann im Krankenhaus gewesen und hatte einen gebrochenen Arm und habe dem Arzt gesagt, ich bin die Treppe runtergefallen. Aber ich glaube nicht, dass ich die Treppe runtergefallen bin. Ich weiß aber nicht mehr, was war. Also so diese fragmentierten Erinnerungen, die da kommen, die wieder zusammenzusetzen, Geschichten zu erzählen, wieder zu lernen, wie das ist, Leute zu fragen, alte Schullehrer mal zu fragen, das ist manchmal sehr bedrückend. Ich habe eine Ratsuchende gehabt, die dann in dem Kontext hier dieses, ich muss mit Leuten darüber sprechen, wie war denn das früher eigentlich? Ich brauche andere, ich brauche faire Zeugen. Die sprach dann mit ihrer Schwester und sagte, weißt du, ich habe damals den Papa das mit mir machen lassen, weil ich Angst hatte, dass er sonst mit dir macht. Und dann sagte die Schwester, das hat nicht funktioniert. Haben wir zwei Frauen in der Lebensmitte mit 50 und 48 oder sowas, die jetzt entdecken, dass sie das gleiche Schicksal teilen und als Schwestern immer miteinander sehr eng verbunden waren, aber nie darüber reden konnten. Deswegen ist es wichtig, man muss darüber reden. Auch aufschreiben ist eine ganz wichtige Sache. Ich habe jetzt auch eine Ratsuchende, die hat auch einen hochgradig alkoholkranken, sehr brutalen Vater, war Richter von Beruf. Und sie kam jetzt auf die Idee, dass sie sagt, sie möchte eigentlich so mal diese Geschichte aufschreiben. Alter SS-General mit Kriegsblindheit und dann ganz verkrachte Existenz, der dann am Weihnachten besoffen da saß und wie lange Madagaskar in den Weihnachtsbaum reingrölte. Und sie sagte, das muss ich doch mal aufschreiben. Dann habe ich gesagt, dann schreib so, dass andere Leute lesen können. Vielleicht kommt es als Buch raus, werden sie dann sehen. Und dann denken wir ja so verdreht, wenn wir irgendwie sowas erlebt haben. Wir müssen dann lernen, verletztes Denken wieder zu korrigieren. Ich habe hier PowerPoint-Folien, die jeden dieser Sachen ein bisschen mehr erklären. Die werden wir aber jetzt nicht angucken. Die können Sie aber haben. Ich sage Ihnen gleich, wie Sie die kriegen, wenn Sie es haben wollen. Müssen Sie ja nicht. Aber nur für den persönlichen Gebrauch, nicht zum Weitergeben, bitte. Opfer von Missbrauch haben die Überzeugung, ich bin schlecht und wertlos. Die ist fast immer da. Wenn sie dann Überlebende sind und keine Opfer mehr, dann wissen sie, dass es okay ist. Sie glauben auch, dass keiner sie lieben würde, so wie sie wirklich sind, sondern sie müssen sich verstellen. Sie müssen was markieren. Kaufen große Autos oder machen einen auf Macho oder auf süße Prinzessin. Und sie glauben nicht, dass jemand ihre Bedürfnisse stillen wird. Sind zutiefst davon überzeugt, dass meine Bedürfnisse ein Mensch, der mich liebt, nie stillen kann und nie stillen wird, weil sie den Eindruck haben, das ist noch nie passiert. Solche Überzeugungen sind sehr schädlich. Kann man korrigieren. Ich will zum Schluss kommen, aber einen Punkt habe ich noch. Missbrauch schadet ganzheitlich. Es gibt keinen Missbrauch, der nur körperlich ist und die Seele und den Geist, die psychologische und die spirituelle Dimension nicht berührt. Sondern wer Schaden nimmt, nimmt Schaden an Geist, Seele und Leib. Und dieses Geistliche ist manchmal ganz schrecklich, wenn der Missbrauch in einem christlichen Kontext passiert. Von Eltern ausgeübt wird, die vielleicht dann auch noch die Bibel als Schlaginstrument benutzen. Je autoritärer die Ideologie, desto häufiger kommt Missbrauch vor. Und die sogenannte schwarze Pädagogik, bei der Kindern sozusagen ihre bösen Gedanken ausgeprügelt werden mussten, der Professor Hafenecker hat das sehr gut erklärt, was damit gemeint ist, ist in christlichen Einrichtungen und christlichen Familien mindestens so prävalent wie in der säkularen Welt. Das ist so. Das kann man zeigen. Das ist schade und schlimm, aber es ist so. Christentümliche Kulturen, hier rede ich jetzt nicht von christlich, weil das ist eigentlich nicht christlich, sondern das ist so was Christentummäßiges. Christentümliche ist ein Begriff, den Professor Michael Herbst geprägt hat, den klaue ich ihm einfach. Ist oft blind vertrauensbereit. Bei uns kann es sowas nicht geben. Ehrlich, also wenn mir ein Bruder aus meiner Gemeinde ein Auto verkauft, dann fahre ich auch nicht vorher zum Mechaniker und lasse das untersuchen. Wenn der mich betrügen muss, dann tut er mir echt leid. Ist doch klar, wenn der mir sagt, kannst du haben, läuft noch, glaube ich ihm das. Täter in christlichen Kontexten nutzen diesen Vertrauensvorschuss. Das ist so. Es gibt auch in christlichen Kreisen Männer und Frauen, die ganz, ganz abartige Empfindungen haben, Wünsche, Sehnsüchte, Sexualität gestört ist ohne Ende. Und die haben niemand, der ihnen auf die Finger guckt. Wenn sie bei der Arbeiterwohlfahrt eine Jugendfreizeit machen, ist das Erste, was die sehen wollen, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Ich mache seit 45 von den 60 Jahren, die ich lebe, Jugendarbeit mit Kindern und Jugendlichen bis heute. Ich mache KU bei uns in der Gemeinde. Mich hat noch nie jemand nach einem polizeilichen erweiterten Führungszeugnis gehört, mit Ausnahme von Liebenzell. Da arbeite ich zwar nicht mit Kindern, aber es könnte ja sein, dass ich mit Kindern in Berührung komme. Und da war klar, wir wollen das wissen. Waren auch schmerzhafte Erfahrungen, die uns dazu gebracht haben. Manchmal sind solche Täter Menschen, die sogar denken, mit dieser schrecklichen Prägung, die ich in meiner Sexualität habe, kann ich eh nie heiraten. Ich werde nie einen Mann oder eine Frau finden. Aber wenn ich meine Gaben, das sind ja oft fromme Menschen, sehr häufig suizidgefährdet, die glauben, es wäre besser, es gäbe sie nicht. Das mit dem Mühlstein, das nehmen sie selber für sich sehr ernst, wäre besser, mir würde ein Mühlstein um den Hals. Viele von diesen Menschen sind furchtbar verzweifelt. Ich habe auch mit Tätern zu tun. Es ist nicht ganz einfach, wenn man mit Opfern und Tätern in der gleichen Praxis sitzt. Aber die Täter, die sind für mich auch bedauernswert. Also in dem Sinne, dass ich wirklich denke, boah, bin ich froh, dass Gott mich da bewahrt hat. Und dann gibt es oft Heilungserwartungen. Wenn ich mich ganz dem Reich Gottes widme und wenn ich mich ganz diesen Kindern vorstelle. Deswegen sind gerade Menschen, die als Täter in Einrichtungen, zum Beispiel sexuellen Übergriffen oder sowas bezichtigt sind, das sind oft Leute, bei denen alle anderen sagen, nee, das war der engagierteste, beste Erzieher, den ich mir überhaupt vorstellen konnte. Das kann nicht sein. Das ist oft so, das ist sogar typisch. Weil das eben auch Leute sind, die in der Regel eine unglaublich positive Energie haben und damit versuchen, diesen schrecklichen Teil in ihrer eigenen, oft abgespalten, meistens das, was sie selber als Kind auch erfahren haben, Täter sind meistens ehemalige Opfer, dass sie das ausleben. Und jetzt müssen wir einfach wahrnehmen, nicht nur seelische, sondern auch die geistlichen Ressourcen werden zerstört durch solchen Missbrauch. Wir wissen aus der Forschung, dass gläubige Menschen viel besser Trauma bewältigen, wenn dieses Trauma nicht im christlichen Kontext passiert ist. Ganz, ganz deutlich. Glaube ist eine unglaubliche Resilienz. Die Stuttgarter Psychologin Sonja Friedrich-Killinger hat ihre Doktorarbeit an einer Universität daran gemacht, zu dem Thema die Bindungsbeziehung zu Gott als therapeutisch relevante Bindungsbeziehung. In anderen Worten, wenn du keine Eltern hattest, denen du vertrauen konntest, da gibt es einen, dem du vertrauen kannst. Und das macht was mit dir. Und das ist therapeutisch relevant. Sie hat an einer säkularen Uni in Jena mit Magna Cum Laude promoviert zu dem Thema, warum die Gottesbeziehung bei schlechten Bindungen therapeutisch relevant ist. Warum Menschen sich im Vertrauen auf Gott erholen von schrecklichen Beziehungen. Ist doch faszinierend. Aber eine solche positive Gottesbeziehung ist leider sehr selten bei Erwachsenen in den geistlichen, christlichen und kirchlichen Kontexten als Kinder missbraucht wurden. Und da fiel mir wieder die Sache mit dem Mühlstein ein, wo Jesus sagt, wäre besser der Mühlstein um den Hals, als einen dieser Kleinen eine Falle zu stellen. Ich weiß, dass das jetzt, ich werde weder über Täter noch über Opfer irgendein Urteil fällen. Weder sind die einen gut, noch die anderen schlecht. Wir sind es alle. Das will ich nicht machen. Aber ich weiß, dass einer der größten Herausforderungen in der therapeutischen Arbeit mit Kindern, die von christlichen Eltern oder in christlichen Einrichtungen missbraucht worden ist, meine größte Herausforderung, ihnen zu einem Gottesbild zu helfen, sage ich es mit den Worten von der Sonja Friedrich-Kielinger, wo eine therapeutisch relevante Gottesbindung passieren kann. Das ist die schwierigste Aufgabe. Dissoziation, weiß ich, wie das geht, habe ich in der Schule gelernt, in der Uni. Stressbewältigung, weiß ich, wie man Leuten helfen kann. Aber wie man Leuten helfen kann, wenn sie sagen, Gott hat damals offensichtlich zugeschaut und er hat offensichtlich sich nicht drum gekümmert und es war ihm scheinbar egal, was da passiert ist. Und meine Eltern haben mich noch mit christlichen Argumenten geprügelt. Und dann musste ich mich vor meinem Vater niederknien und ihm für die Züchtigung danken mit einem blutenden Rücken von einem Ledergürtel. Diese Geschichten kenne ich. Und musste ihm danken, dass er mich gezüchtigt hat und dann haben wir zusammen gebetet. Ja. diesen Menschen zu helfen, dass sie ein Gottesbild bekommen oder wieder entwickeln, wo sie sich dem Gott anvertrauen, den ich kenne. Das ist die größte Herausforderung. Und deswegen sind wir heute Abend hier. Jetzt sind Sie dran. Ich habe natürlich überzogen, aber vielleicht nur eine 20 Minuten oder so. Sie haben nicht so gelangweilt gewirkt. Also Sie sind schuld, wenn ich überziehe. Nein, aber wir haben noch Zeit, um miteinander zu sprechen. Wenn wir uns ganz genau nehmen, noch 20 Minuten oder so in der Größenordnung. Und jetzt würde ich nicht nur gerne...